Heute zu Gast Ironman-Sieger, Triathlon-Olympiasieger Jan Frodeno und sein Geschäftspartner, der Unternehmer Mario Konrad.
Also in Deutschland haben wir eigentlich so, ich sag mal, so zwei Warenkorbgruppen. Also einmal so der 44-Euro-Warenkorb, das ist so Cappy plus Versandkosten und dann den Warenkorb über 150 Euro. Also
was ist das größte oder das Produkt, das am meisten verkauft, ist der Suit und das Cappy?
Das Produkt, mit dem wir am meisten Umsatz machen, ist der Suit. Das Produkt, was wir am meisten verkaufen, sind Socken und Cappys.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Die aktuellen Tage stehen bei uns im Zeichen von Vodafone, denn wir sind auf Future Connect Tour unterwegs gewesen, waren gerade am Donnerstag, am 7.11. in München in der Olympiahalle. Unser OMR-Freund und mein Freund Michael Trautmann, der den On the Way to New York Podcast macht, war auch mit dabei. Ein sehr rundes Event und am 14.11. geht es in Stuttgart weiter. Da gibt es in den nächsten Etappen-Stop. Und ein Thema, was Vodafone dort spielt, was generell ein ganz gutes Beispiel ist, für was Vodafone mit seinen Technologien alles so macht, ist das Thema Parkplatzsuche tatsächlich. Das ist in Innenstädten ja eine große Herausforderung, aber mit Hilfe von intelligenter IoT-Technik wird es jetzt alles besser. Man kann schneller finden, wo sind Parkplätze frei, dorthin geleitet werden, spart darüber natürlich Zeit, reduziert CO2. Also eine Lösung, die bei Vodafone unter dem Thema Smart Parking läuft. Eine von ganz vielen Beispielen. Spielen und Lösungen. Wer da noch mehr wissen möchte, schaut einfach mal nach unter vodafone.de/futureconnect. Da stehen Informationen über die Tour, über die Case Studies. Und wer noch mehr wissen möchte, es gibt einen Podcast, der heißt Digitale Vorreiter. Den machen wir gemeinsam mit Vodafone. Auch da kann man einiges über die neuen Technologien erfahren. Sonntags Podcast bei OMR mit Jan Frodeno und Mario Konrad. Der eine oder andere wird sagen, okay, Jan Frodeno, das ist doch der Triathlet. Ja, genau der, ich glaube, jetzt vor 11 Jahren Gold gewonnen hat bei Olympia und gerade vor ein paar Wochen den Ironman zum dritten Mal gewonnen hat auf Hawaii. Also schon echt krasser Typ. Und ich muss sagen, als die beiden hier vor kurzem ins Büro reinkamen, war ich sogar kurz so ein bisschen starstruck. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Aber das war, weil ich den Jan jetzt so live im Fernsehen damals gesehen hatte, als er diesen Triathlon gewonnen hat bei Olympia. Und dann, als ich vor kurzem, als er Ironman war, da war ich hier bei uns im Fitnessstudio, so eine Public Viewing-Nacht in Hamburg. Und da habe ich mitbekommen, wie viele Fans es gibt für Triathlon und für diesen Ausdauersport und was der da für ein Rad dreht. Am Ende ist es ja schon, muss man sagen, jemand aus Deutschland, der wirklich global in dem Thema der Allerbeste ist auf der Welt. Und davon haben wir jetzt ja nicht so viele im Sport aktuell. Das ist mir noch so klar geworden. Deswegen echt beeindruckende Geschichte. Aber dann, als die beiden hier waren, der Mario Konrad, total bodenständiger Typ, tat mir fast ein bisschen leid. Er war früher auch Bundesliga-Triathlet, aber ist natürlich so dann im Vergleich irgendwie so, ja, kannst ja eigentlich gar nichts ungefähr. Also das war schon krass. Dabei ist der Mario wirklich ein sehr, sehr guter Unternehmer, hat verschiedenste Firmenbeteiligungen, hat halt Ryzen aufgebaut, da kommen wir ja gleich zu. Klar, und der Jan, man würde gar nicht meinen, dass der jetzt so einen krassen Sport betreibt, weil wenn er so hier reinkommt, leicht gebräunt, gut angezogen, dann denkt man sich, ja, so ein ganz cooler Typ. Aber gut, als es dann hier im Podcast-Studio ein bisschen wärmer wurde, hat er seinen Pullover ausgezogen und das am T-Shirt, dann merkt man, okay, der ist halt drahtig und fit, aber man hat keine Ahnung, dass der jetzt irgendwie am Stück in der Lage ist, 8 Stunden Fahrrad zu fahren, zu schwimmen, zu laufen mit Vollgas. Also ist schon verrückt. Am Ende ein sehr, sehr nettes Gespräch mit den beiden und ja, ich würde sagen, in dem Sinne direkt rein in den Podcast. Was? Zu Gast sind Jan Frodeno und Mario Konrad von Ryzen.
Servus.
Servus, vielen Dank.
Ist das richtig ausgesprochen, Ryzen? Ryzen?
Ja.
Ryzen?
Ja.
Ich habe gelernt von Horizon, ne?
Ja, genau. Also es ist eine Mischung aus To Rise und Horizon. Also von dem her Horizon passt.
Und wer euch jetzt noch nie was von euch gehört hat, ihr seid beides Triathleten, also du warst auch relativ guter Triathlet, Bundesliga und du bist aktuell der beste Langstreckentriathlet der Welt. Und
jetzt macht aber auch mal in der Bundesliga.
Ja, okay. Und jetzt macht ihr eine Triathlon-Marke. Darüber reden wir, wie man das macht.
Genau.
Und sagen wir mal, die Marke macht mittlerweile, ich habe es vorher ein bisschen recherchiert, schon jetzt einen guten 7-stelligen Umsatz.
Ja,
ist richtig. Und ihr habt auch keine Investoren.
Genau, also wir haben keine klassischen Investoren. Wir sind bislang bootstrapped unterwegs und Jan und Felix sind mit Gründerteam und haben das bislang aus eigenen Mitteln und Friends and Family. Und wir haben großes Glück gehabt mit der Bank, die hat also relativ früh auch FK gegeben.
Also großes Darlehen.
Genau, ein großes Darlehen gegeben.
Und dann musstet ihr bürgen mit Haus und Hof?
Ja, mit, sagen wir mit Haus.
Okay.
Genau. Das hat sich aber, es gibt von der IF ein ganz gutes Supportprogramm. Die übernehmen halt 50% der Haftungsfreistellung und das war dann eben auch der Weg, warum die das so früh gemacht haben. Die Deutsche Bank übrigens. Also man kann.
Kann man auch Gutes drüber sagen.
Man kann auch mal Gutes drüber sagen, genau.
Aber lass mal ganz vorne anfangen. Ja, also sorry. Ich glaube, die Geschichte von Jan ist jetzt ja zumindest für Sportbegeisterte ein bisschen bekannter. Also zwar spät mit Triathlon angefangen, aber sozusagen jetzt seit fast 20 Jahren Triathlet.
Ja, seit 19, ja, genau, ja.
Und Olympiasieger, also alles da abgeräumt, was man so abräumen kann, kann man schon sagen?
Ja, es waren auf jeden Fall viele schöne Momente dabei. Es waren auch zwischendurch ein paar harte Zeiten dabei, aber ich glaube, das gehört im Sport dazu. Und irgendwie eine super spannende Reise, bei der ich dann aber auch irgendwann relativ schnell gemerkt habe, gerade so in Deutschland gibt es ja irgendwie so immer sehr viele Leute, die sich beschweren über den Support im Sport und was irgendwie los ist, wo dann relativ schnell merkst, dass Gewinnen und Siegen an sich nicht reicht. Ja? Also das ist ganz toll, wenn du international auch bei den Olympischen Spielen eine Medaille abräumst und so weiter, aber dann ist das ja schon immer noch stark irgendwie so Sporthilfe supported und es geht ja auch immer drum, irgendwie so parallele Karrieren zu planen und sowas. Und mein Vater hat mir immer gesagt, Junge, mach ein Ding, aber mach das richtig. Und dementsprechend alles auf Rot gesetzt. Und ist natürlich geil, wenn es klappt, aber ja, war auch immer ein kleiner Ticken Glück dabei.
Sag mal jetzt nochmal rein sportlich, der allergrößte Höhepunkt war Olympiasieg oder eher Ironman-Sieg?
Du, hätte ich dir vor 6 Monaten definitiv bei Olympia zugestimmt, hat gesagt, Olympia, das war das Größte, vor allen Dingen, weil es für mich so der Durchbruch war, ja, also ich war vorher Sechster bei einer WM mal, hier in Hamburg übrigens, damals auch die Olympia-Quali geholt und da war das natürlich so ein Riesendurchbruch, aber wie das so oft ist, dann wertet man das ja auch an seiner persönlichen Leistung und ich muss sagen, so dieses Jahr Hawaii war schon so, ja, einfach das Geilste, was mir sportlich so jemals widerfahren ist.
Weil es so unerwartet war, weil es nicht so danach aussah, oder?
Nee, weil ich Ironman immer durch Leiden definiert habe. Und für mich war Ironman eigentlich immer das, der am längsten leiden kann, der kommt durch. Und der am besten mit den widrigen Umständen klarkommt, der rockt das Ding am Ende. Und diesmal war es aber wirklich so, ja, auch ein gewisser Spaß dabei und irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit, wenn man das so sagen kann, selbst im Marathon, ja, wo es dann wirklich so in diese Lavawüste geht, wo es 35 Grad hat und 90% Luftfeuchtigkeit und einfach wirklich zu gut deutsch ätzend ist. Und da war das für mich so ein Aha-Erlebnis, dass es eben selbst auf Hawaii doch geht, irgendwie das Rennen vielleicht, alle Rennen irgendwie rauszuhauen.
Okay. Und dann.
Du hast dieses Jahr dem Fabi zum Geburtstag gratuliert, im Rennen. wo er sich sehr drüber gefreut hat.
Einer
der Mitgründer hatte Geburtstag am Renntag und die standen bei Kilometer 12 oder so, glaube ich. Ja. Und er hat ihm vorbeilaufen zum Geburtstag gratuliert. Und ich war nicht mit und bekam dann eben die Nachricht, so scheint gut zu laufen. Ja, Jan hat mir zum Geburtstag gratuliert.
Okay. Ihr habt ja eh schon einige, so habe ich ein bisschen in der Recherche gesehen, einige euch Gimmicks einfallen lassen. Ich glaube, letztes Jahr, als du nicht mitmachen konntest auf Hawaii, da habt ihr dann irgendwie Eis verkauft oder sowas, also um auf eure Marke hinzuweisen. Also darüber sprechen wir gleich noch, aber ihr habt euch auf jeden Fall verschiedene kreative Lösungen schon mal einfallen lassen. Wo habt ihr euch kennengelernt?
Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so ganz genau. Ich erinnere den Moment, wo wir am Flughafen irgendwie waren, du von irgendwo kamst und wir darüber gesprochen haben. Ich kannte Felix schon ein bisschen länger. Ich glaube, ich hatte dir für deinen ersten Hawaii-Start noch das rote neutrale Race-Kit organisiert, genau, sozusagen. Und da waren wir dann irgendwie in Kontakt, also mit Felix.
Aber da gab es die Firma schon?
Nee, da gab es die Firma noch nicht. Wir haben vorher einen Vertrieb in Deutschland aufgebaut für eine Funktionsbekleidungsmarke. Aber da war nur wir den Vertrieb aufgebaut, also mein Bruder und ich, mit unseren Eltern. Und im Zuge dessen, die haben dann irgendwann Anfang 2014, haben die das Mutterhaus alle Teilländer zurückgekauft. Und dann haben wir noch so übergangsweise da ein bisschen Beratung gemacht und im Zuge dessen hatte ich über Felix dann halt für Jan das erste Hawaii-Kit, aber das war ein neutrales, weil er einen Sponsor hatte, der irgendwie rot brauchte und so. Und im Zuge dessen waren wir dann im Kontakt und dann hatten wir eigentlich bis dahin nur Marke entwickelt und ich glaube so die ersten Prototypen, die bei Jan so mittelmäßige Begeisterung hervorgerufen haben.
Von der Qualität her oder vom Look her?
Naja, man muss ja irgendwie sagen, so Jan, der wird natürlich totgeschmissen mit Klamotten aus allen Richtungen irgendwie über die Karriere und hat halt auch schon alles gesehen natürlich. Und unsere, das waren die ersten Prototypen und das war okay so, aber das war jetzt natürlich nicht so, weil das Rad neu erfunden hatten irgendwie so.
Ja, aber da muss man vielleicht sagen, dass es schon um Schnitt, Passform und sonstige Sachen ging, weil genau. Der Grund, warum wir überhaupt diese Marke ins Leben gerufen haben, ist ja eigentlich, dass im Triathlon oftmals wir laufende Litfaßsäulen sind, ja, und du mit 35 Logos zugeklebt bist, von denen keine Sau auch nur eins lesen kann. Und wir haben halt diese Marke ins Leben gerufen oder uns gedacht, dass dieses einen Platz im Markt hat, weil wir was Minimalistisches kreieren wollten. Im Prinzip, natürlich dann uns auf Schnitt und Passform und sonstiges zu reduzieren und dann aber durch Farben und sonstige Sachen irgendwie zu überzeugen und eben weniger ist mehr sozusagen vom Design her anzuwenden, was dann auf einmal überall total zur Mode würde und vielleicht auch ein bisschen unser Glück war.
Mhm. Aber das heißt, du kommst aus der Ecke, dass, also auch Triathlon gemacht, auch intensiv, daneben eine Vertriebsfirma für Sport, auch Triathlon-Klamotten genau, schon gehabt und dann sozusagen das Business, ich verkaufe jetzt Triathlon-Textilien, sag ich mal ganz technisch, schon ein bisschen gekannt. Dann kam die Situation, dass das dann nicht mehr von dir weitergeführt werden konnte, weil die Hauptfirma, das dann alle Ländergesellschaften eingekauft hat. Mhm. Und dann hast du was überlegt, was mache ich jetzt? Und dann was Eigenes gegründet und dann seid ihr euch da irgendwie begegnet und dann habt ihr das quasi gemeinsam zum Notar, habt es gemeinsam aufgesetzt.
Genau, also fast. Notargeschichte ist eine separate Geschichte. Also es gab, eigentlich haben wir ehrlicherweise gedacht, mein Bruder und ich, also ein bisschen ausgeholt, unser Papa, der hat eine Strickerei gehabt, also der war auch immer selbstständig, der hat immer schon Textil gemacht, dann habe ich VWL studiert, mein Bruder Sportmedizintechnik, währenddessen sehr intensiv Triathlon gemacht und haben dann, um das zu finanzieren, Gewerbe angemeldet und diverse Marken so aus dem Kofferraum raus verkauft. So, da waren irgendwie Neos dabei, da waren aber auch Fahrradkomponenten und Powerbar-Riegel und weiß der Geier dabei und eben eine Klamottenmarke. Es hätte also auch jedes beliebige andere sein können. Also war es nach der Strickerei schon wieder Textil, was aber totaler Zufall war, weil ich was völlig anderes studiert habe und mein Bruder. Und dann kam eben dieser Rückkauf dann 2014. Und dann haben mein Bruder und ich ehrlicherweise gedacht, okay, jetzt für dieses Leben sind wir durch mit dem Thema Textil und haben dann in Berlin uns bei ein, zwei Startups irgendwie beteiligt und ein bisschen Beratung gemacht und so. Und ein sehr guter Freund von uns hat sich mit einem Kollegen selbstständig gemacht mit einer Agentur. Die kam von DDB, also von einer großen Agentur und haben dann eben eine eigene kleine Agentur aufgemacht. Wie das im Agenturbusiness ist, es ist halt immer nicht skalierbar. Und dann hatten die eigentlich die Idee, lass uns mal gucken, was es für Produkte gibt. Und dann kam es eben dazu, was Jan eben schon beschrieben hat, dass wir dann eigentlich durch die Jungs, die nichts mit Triathlon zu tun hatten, die haben sich diesen Markt nochmal zusammen mit uns angeguckt. Und dann hat man plötzlich festgestellt, okay, da gibt es irgendwie, in dem Markt sieht eigentlich alles gleich aus. Entweder ist es total funktional oder ist es total bunt. Und es gab irgendwie überhaupt nichts, was irgendwie reduziert war vom Design und wo die Marke eher eine Emotion transportiert und nicht hier noch 3 Watt mehr oder sparen und so. Und das war dann so ein bisschen der Startschuss. Und da waren wir, also mein Bruder und ich, immer noch so halb überzeugt, dass es wieder Textil werden würde. So. Und dann kam eben, dass wir uns dann mit Jan zusammengesetzt haben und Jan ist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, also entweder ja oder nein. Und das war ein sehr deutliches Ja, obwohl wir da irgendwo, ich weiß, das war so zwischen zwei Smoothies und ich irgendwie Laptop aufgebaut am Flughafen zwischen Tür und Angel eigentlich so die Präse durchgegangen, was wir da so vorhatten. Und es war sofort klar irgendwie, so, dass wir das machen würden. Das hat dann halt extrem viel so Rückenwind gegeben, weil du ja dieses... Was wir halt wollten, ist, dass du eine Marke schaffst, die nicht, es gibt viele Marken, die im Triathlon starten, weil es ein relativ homogener Markt ist, du kommst relativ leicht rein, gerade wenn du halt jemand hast wie Jan, bist du halt relativ schnell sehr bekannt in dem Markt. Das Problem ist, du bist dann eben am Ende die Marke, die dann für einen Neoprenanzug steht oder für die beste Radhose oder so, du hast aber keine Chance eigentlich da rauszukommen. Und das war der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen in diesem Markt zu starten, der sehr eng und spitz ist. Das macht es halt in vielerlei Hinsicht leicht, aber haben eine Kollektion von Anfang an, die halt auch eben neben einem Suit auch einen Cappy und einen Hoodie und Rucksäcke und Taschen und das war eigentlich dann so der, also das heißt, wir hatten die Präsentation, da waren, ich glaube, gefühlt 70 Produkte drin, also wir kamen, der Vertrieb, den wir vorher gemacht hatten, die hatten so 120 Produkte und wir so, ja, okay, das trippen wir jetzt mal ordentlich runter auf 70. Am Ende sind es 35 geworden zum Start, was halt, das war der totale Wahnsinn. Also rückblickend muss man sagen, dass das gut gegangen ist, ist auch, also auch ganz schön viel Glück, ne? Weil also in der Produktion kann immer was passieren und dass dann irgendwie am Ende wirklich alle Produkte in einer guten Qualität da waren und so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben, das war schon irgendwie, das war schon super.
Aber ihr seid von Anfang an gesagt, okay, der Triathlon ist nur unser Nukleus, wir wollen das darüber hinaus expandieren, auch in andere, also zum Teil im Bereich Couture, also so richtig so Fashion-Couture auch, dass man sagt, das ist gar nicht mehr nur Sport, sondern es ist darüber hinaus.
Also das Gute am Triathlon ist ja, dass es so, das vereint so die drei größten Sportarten, die es irgendwie gibt, in Deutschland zumindest, die also Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und das heißt, das fasert dann sehr schnell, also jeder Triathlet geht halt auch mal mit einem Rennradfahrerkollegen Radfahren und jeder Triathlet geht halt auch mal mit einem Laufkollegen Laufen. Und dazu kommt, dass halt Jan als eines der wenigen, ich sag mal, Sport-Testimonials sowohl so für den Bereich Performance total super funktioniert, als auch eben Radfahrer kennen halt auch einen Jan. Und das ist halt nicht bei vielen Triathleten der Fall, muss man sagen. Deswegen kamen da ganz schön viele Glücksmomente so zusammen, dass das irgendwie hinterher übereinander gepasst hat.
Aber ihr macht
hat.
Nur online, ne? Also ihr habt keinen anderen Distributionskanal außer den Shop?
Also sagen wir machen nur direkt, aber es gibt auch Offline-Sales, die wir machen. Und das ist auch gar nicht so wenig in Relation.
Wo macht ihr das dann?
Ja, ganz viel auf Triathlon.
Also wirklich so, bei dem Event selber?
Genau, bei dem Event selber. Das ist ja so ein bisschen Point of Emotion. Da passiert ja irgendwie alles. Wir waren dieses Jahr das erste Mal im Pop-Up-Store auf Mallorca, weil im Frühjahr halt, da fahren halt alle hin, Radfahrer und Triathleten, zum Trainieren irgendwie März bis Mai. Das war total erfolgreich und hat total gut funktioniert. Und dann haben wir eben einen kleinen eigenen Store in Köln. Also wir kommen aus Köln und da ist dann vorne so ein bisschen so Café-Lounge-Showroom-mäßig. Kann man aber auch kaufen. Also man kann ja Sachen dann da mitnehmen. Und das macht ungefähr, ich glaube, dieses Jahr ein Drittel aus vom Umsatz.
Als du gesagt hast, dann mache ich mit, hast du dir da so ein bisschen wirtschaftlich überlegt, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich ja was anderes vielleicht fallen lassen. So, weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt in deiner Rolle wäre, dann könnte man sich ja wirtschaftlich überlegen, okay, entweder ich nehme jetzt sozusagen irgendwie die ganzen Partnerschaftsverträge, die ich bekommen kann, oder ich mache was Eigenes, dann bekomme ich aber vielleicht mal ganz viel Geld, aber möglicherweise zwischenzeitlich nicht das, was ich bekommen könnte, weil du kannst es ja nicht alle Partner sozusagen zeigen. Hast du dir das aber durchkalkuliert oder warst du einfach so emotional, geiles Ding, bin jetzt dabei und gar nicht groß nachgerechnet?
Ja, das Ding ist ja im schlimmsten Fall kann es ja auch komplett in die Hose gehen. Ja. Und das ist natürlich schon so, dass es damals auch ein Zeitpunkt war, wo es irgendwie schon ganz gut rund ging. Und dadurch mehr oder weniger einen Hauptsponsor oder einen sehr, sehr guten Sponsor liegen zu lassen. Das war schon auf jeden Fall auch gerade zu Hause irgendwie so eine relativ lange Diskussion, weil das Problem ist, dass ich grundsätzlich sehr emotional bei sowas handle und da auch nicht groß nachrechne oder mir irgendwelche Gedanken an die Zukunft mache meine Frau ist aber Gott sei Dank ein bisschen anders und die fühlt mir dann schon nochmal oder guckt mir dann nochmal auf die Finger und so war es im Endeffekt dann eine Entscheidung, die ich eben unbedingt wollte und ja, da auch irgendwie wie durchgesetzt habe, weil es natürlich auch eine Riesenchance ist, ja, wenn das Ganze gut aufgeht, dann kann man ja auch ab und zu mal drüber nachdenken, was vielleicht in 5 oder in 10 Jahren ist, wenn ich eben kein Triathlon mehr machen kann. Und da war es eine Riesenchance, einerseits dabei zu sein, finanziell, aber vielmehr eigentlich sich zu verwirklichen, ja, weil mich eben dieses Bunte im Sport so in Anführungsstrichen genervt hat. Es war einfach überall immer nur Hauptsache nochmal irgendwo pink untergebracht und neongelb und sichtbar sein und ja, dementsprechend einfach weniger schreien und das Ganze so ein bisschen subtileres Design hat mir halt sehr, sehr viel gegeben, sage ich mal, emotional, um dabei zu sein.
Um mal so ein Gefühl zu kriegen, mit was für anderen Brands arbeitest du aktuell noch parallel? Du hast du vorher so gearbeitet?
Mercedes-Benz, Allianz, Oakley, Canyon, Fahrräder, Essex, Schuhe, Breitling, Uhren,
Also schon eine relativ große Palette an Partnern eigentlich.
Ja, eine relativ große Palette, und was cool ist, dass es halt inzwischen auch einige, also jetzt nicht aus dem Triathlon-Bereich sind, ja, non-endemic, wie man bei uns sagt. Das war, glaube ich, für uns so der größte Schritt.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also wenn jetzt so ein Partner mit dir arbeitet, ist das irgendwie natürlich auch, dass du die Sachen trägst, bei Shootings dabei bist, dass sie dich als Testimonial benutzen, oder musst du dann bei Instagram da viel pushen, oder wie funktionierst du aktuell so als generell als Werbefigur? Was sind so die Mechanismen?
Du, das ist komplett unterschiedlich. Ja? Andere Partner verlangen andere Sachen. Ja, da sind ja, wie du schon gesagt hast, ganz klassisch so Instagram-Sachen dabei. Aber viel ist auch geht über Content. Allianz hat im Prinzip als Hauptding haben die einen eigenen Fit mit Frodeno-Kanal kreiert, der teilweise dann auch in der Bundesliga beworben wurde, und also im Fußball, wo es sie im Prinzip so als ihr Gesundheitsprogramm mehr oder weniger online dann Videos präsentieren, die ja dem wem auch immer dann an die Hand geben, dass er ja mit Sport oder mit eben meinen kleinen Handgriffen weiterkommt. Und ansonsten, ja, es ist eben sehr, sehr individuell. Und ich habe damals 2008 nach den Olympischen Spielen mit meinem besten Kumpel beschlossen, dass wir eine Firma aufmachen, weil wir uns eben umgeschaut haben, was so möglich ist an Agenturen, und die Großen sind ja auch teilweise in Hamburg einige ansässig und die eben international im Sportgeschäft dabei sind, für die der Triathlon aber einfach zu klein war. Also gerade zu dem Zeitpunkt, ich meine, wenn du das mit Fußballer vergleichst, dann war das damals absolut irrwitzig, ja, was da auch für solche Jungs hängen bleibt. Und das war im Prinzip unser Glücksgriff, auch im Nachhinein, dass Felix, der Kumpel, mit dem ich diese Firma habe, da individuell auf diese Partner eingehen kann und denen auch das gibt, was sie dann brauchen. Sei es jetzt irgendwie, manchmal ist es einfach nur eine Grußbotschaft, wenn sie irgendwie eine Versammlung haben mit 300 Leuten, und manchmal ist es eine Anwesenheit, manchmal ist es ein Impulsvortrag, oder eben, dass die Postings auch pünktlich rausgehauen werden, wobei, damit tue ich mich super schwer. Also so wirklich so gebrandete Postings rauszuhauen, das ist für mich so ein absoluter Albtraum.
Machst du deinen Instagram-Account selber komplett?
Ja, Instagram mache ich komplett selber. Und
wie groß ist der? Wie viele Leute folgen denn da?
Ich bin jetzt bei irgendwie knapp 400.000.
Okay, also, das ist ja schon ein Wort.
Ja, es wächst irgendwie stetig so über die Jahre. Aber ich muss sagen, könnte ich super viel mehr machen. Aber es ist, ich mache es wie gesagt selber und mache es, weil es mir Spaß macht und dementsprechend vielleicht nicht mechanisch genug. Könnte ich auf jeden Fall dran arbeiten, aber wie gesagt, ich versuche dann auch eben nicht nochmal zu sagen, hier, nehmt doch dieses Produkt und schmiert euch damit ein, und versucht das eben immer so ein bisschen mit einer Message rüberzubringen, und da brauche ich manchmal ein, zwei Tage, um mir das richtig im Kopf zurecht zu formulieren.
Okay, und wie muss man sich das vorstellen bei dir aktuell? Du bist ja also Profi logischerweise, sonst wird man nicht irgendwie das Ding in Hawaii nicht gewinnen können. Wie viele Stunden am Tag machst du aktuell Sport und hast damit sozusagen mit deinem Hauptjob zu tun?
Was sind das am Tag? Vielleicht im Schnitt so 6 Stunden reines Training. Wobei das haut gar nicht hin, sind so ungefähr 35 Stunden die Woche. Dazu kommen 1,5 bis 2 Stunden Physio am Tag. Das heißt, im Prinzip gucken, dass auch der Körper in Schuss bleibt, weil das natürlich für mich das größte Kapital ist. Und dann eben nochmal 1,5 Stunden für Sponsoren, Öffentlichkeitsarbeit, eben was halt so anfällt.
Okay, meine typische Frage, die man jetzt bringen muss, so wäre man Hörer enttäuscht, wenn man jetzt sozusagen abseits von Ryzen Triathlon macht. Jetzt hast du gerade ein paar Partner genannt, ist man dann, also als Weltspitze in deinem Falle, ist man dann zumindest mal in einem Bereich, Gehaltsbereich, Jahreseinkommensbereich von einem Bundesliga-Profi-Fußball, oder ist das noch zu hoch gegriffen?
Nö, also ich weiß nicht, was die Jungs verdienen. Also
soll man sagen, beim HSV oder?
Beim Messi kann ich das nicht mithalten.
Nee, aber so in der Bundesliga, da sind die meisten schon 7-stellig unterwegs.
Ja, das ich denke, das ist auf jeden Fall vergleichbar, ja.
Okay. Aber das heißt, was schön ist ja, was ich jetzt bei dir auch so bemerke, man kann das lange machen. Du bist jetzt ja Ende 30, ne? Und Triathlon kann man also relativ gut alt werden.
Ja, absolut. Es ist als Ausdauersportart natürlich so, dass es auch erstmal, muss man es auch erstmal vom Kopf her auf die Reihe kriegen, so geduldig zu sein. Ja, du hast ein 8-Stunden-Rennen und auf jeden Fall wirst du dich bei 1,5 Stunden oder 1,5 Stunden super fühlen. Und wenn dir dann halt die Pferde durchgehen, dann kommst du eben nicht an. Und diese Geduld, so bescheuert, wie sie das anhört, ist was, das hat bei mir Jahre gedauert, um mich auch eben so zügeln zu können, beziehungsweise mir das Rennen einzuteilen. Aber es ist definitiv so, dass die Leistung als solche, also ich meine, schau das mal an, ich bin jetzt auf Hawaii einen 2:42 gelaufen im Marathon. Zwar nach 3,8 Kilometer Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren, aber eine 2:42 als reine Leistung, ich meine, das siehst du ja beim Hamburg-Marathon, laufen das wahrscheinlich die ersten, keine Ahnung, 200 Leute oder wie auch immer das sein mag. Insofern ist es so, dass es natürlich eine krasse Ausdauerbelastung ist, ja, aber im Endeffekt im Vergleich zur reinen Geschwindigkeitsweltspitze sind da schon noch Unterschiede und das kann man eben sehr, sehr gut auch im Alter trainieren. Also das heißt, ja, ich bin jetzt 38 und merke immer noch, dass ich körperlich auch Fortschritte mache. Das ist ja inzwischen alles gemessen und verglichen und auch irgendwie auf Datenbanken festgehalten und da sieht man eigentlich super seinen Fortschritt auch über die Jahre und das finde ich. Ja.
Wie alt war der älteste Ironman-Sieger aller Zeiten?
Boah, da gibt es einen, je nachdem. Das Problem ist halt auch, ein Ironman gibt es halt jedes Jahr, gibt es halt jedes Wochenende irgendwo. Aber auf Hawaii ist der älteste, weiß ich nicht, das Craig Alexander war 39, könnte das gut sein. Okay. Der hat damals auch einen Streckenrekord aufgestellt.
Okay, das heißt, du könntest noch 2-3 Jahre, ist auf jeden Fall noch drin und dann irgendwann kommst du dann voll rein in die Firma sozusagen.
Ja, mal gucken. Also ich habe letztens ein Gerücht gehört, dass Eliud Kipchoge, der jetzt gerade unter 2 Stunden im Marathon gelaufen ist, dass der in Wirklichkeit im Gegensatz zu seinem Passalter, ja, das ist ja manchmal nicht ganz klar bei den Athleten, die aus Afrika dann quasi...
Kennen wir in Hamburg gut, ja?
dass der 42 sei.
Okay, krass.
Und wenn du mit 42 gerade mal eine 1,59 auf dem Marathon auspackst, dann gibt mir das so plötzlich Hoffnung und ich denke mir, Junge, packst das noch. Okay. Das geht noch, ich kann noch, ich muss noch nicht ins Büro. Weil das ist dann so für mich, wo ich sage, boah, ich glaube, ich werde immer so von außen auf jeden Fall mitberaten und auch gerne immer mal wieder dabei sein, aber so ganz Bürojob, das wäre eine harte Nummer für mich.
Okay, das heißt, also du machst auf jeden Fall, solange es geht.
Nee, ich mach solange ich Lust drauf habe. Und das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied, weil es gerade, wenn es dann mal zur Qual wird, also wenn du im Prinzip die Lust drauf verlierst, dann sind eben diese, ja, 226 Kilometer, die es im Endeffekt im Wettkampf sind, dann doch echt auch höllisch lang. Und deswegen ist es so, dass ich glaube, ja, ich eines Tages wach werde und weiß, jetzt ist vorbei und dann werde ich die Schuhe auch an Nagel hängen.
Hinweis auf salesviewer.com. Salesviewer, eine Firma, die wir in diesem Jahr bei OMR zur Company to Watch gekürt haben. Wir wählen ja jedes Jahr 3 Firmen aus, die wir für besonders wichtig halten, dass man sie mal gesehen hat, dass man das Prinzip mal verstanden hat und dann präsentieren sie sich bei uns auf dem OMR-Festival. Dazu zählt in diesem Jahr Salesviewer. Was machen die genau? Die entschlüsseln eure Website-Besucher, also eure Firmenwebsite und sagen dann halt, da war jetzt zum Beispiel jemand von Samsung oder jemand von SAP oder jemand von XY auf eurer Website. Könnte ja sein, dass der mit euch Geschäft machen will. Vielleicht nehmt ihr mal direkt Kontakt auf. Das Prinzip am besten mal selber angucken, aber so funktioniert das. Also Entschlüsselung von anonymen Website-Besuchern im B2B-Bereich extrem hilfreich. Wird eingesetzt von StepStone, von Statista, von Flaschenpost, von der Deutschen Messe. Schaut es euch an. Sehr, sehr motiviertes, cooles Gründerteam. Salesviewer.com. Machst du dir im Rennen selber jemals Gedanken über Sponsoren oder Sichtbarkeit von Themen oder hast du jemals Zeit darüber? Das ist ja eine lange Zeit. Das ist ja nicht wie Fußball, wo man in der Sekunde handeln muss und jetzt wirklich wahrscheinlich keine Zeit hat, über sowas nachzudenken. Aber wenn man da so läuft, dass man überlegt, Mensch, wer guckt sich das jetzt an? Oder ist der Sponsor ausreichend in Szene gesetzt oder so? Oder ist das auch, hat man keine Zeit für?
Doch, absolut. Also das muss man schon irgendwie mit bedenken. Und ich meine, ich habe das zum ersten Mal 2003 gemerkt bei der U23 WM. Und es war lustig, weil wir damals 2 Deutsche waren, die vorne weg waren. Und ich habe mir schon gedacht, irgendwie, ich muss jetzt irgendwas Besonderes machen, weil ich hier den Kürzeren ziehe und 2. war damals. Und sonst geht das komplett unter. Und dann habe ich einfach so komplett meinen Emotionen freien Lauf gelassen auf der Ziellinie und die Arme in die Luft gestreckt und sonst irgendwas. Und das war dann krasserweise auch irgendwo ein Titelbild, obwohl ich nur 2. war. Okay. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, krass, irgendwie. Also es ist schon viel auch über Darstellung und über Emotionen, die getragen wird. Der andere war halt auch haushoher Favorit und hat das im Prinzip auch genauso dann an der Ziellinie transportiert, dass es im Prinzip erwartet war. Und insofern ist das schon auch immer irgendwie präsent. Ja, gerade ich meine, an der Ziellinie ist natürlich irgendwie immer wichtig, dass Trikot zu ist und guckst, dass ihr irgendwie die Cola noch irgendwie von der Brust wischt und so Sachen. Versuche ich schon immer so ein bisschen dran zu denken, aber es gibt natürlich auch einfach einen Zustand, manchmal am Ende vom Marathon, wo es mir einfach
nicht mehr in der Lage ist. Ich war ganz baff, ganz kurz, habe diesen Sommer die Tour de France ein bisschen erlebt und war da mit so einem Fahrrad Leuten unterwegs und da wurde mir klar, dass teilweise sogar Stürze für die sponsorenden Teams irgendwie ganz relevant sind, weil das gibt sofort sehr viel Fernsehzeit. Also wenn dann jemand stürzt, dann sagt die mir, oh scheiße, hoffentlich hat er sich nicht verletzt und so. Und das dachten die auch, aber dann dachten die auch, ah geil, ist jetzt ja im Fernsehen mit dem Trikot und ist das Trikot auch unversehrt geblieben bei dem Sturz und so. Also man macht sich kein Bild, wie relevant das zum Teil ist. Ne?
Ja, das war ja lustigerweise damals, glaube ich, sogar dieser, war das nicht ein Gerolsteiner Sturz, wo der Typ irgendwie dann in Pfosten gefahren ist und die Hose, also komplett irgendwie die Hose aufgerissen war und das war stundenlang und in jedem Recap und überall in allen möglichen Fernsehcharts war eben genau dieses Bild, aber so weit würde ich dann auf jeden Fall nicht gehen, dass ich mir denke, jetzt muss ich aber nochmal einen Sturz faken, damit es auch ins Fernsehen reicht.
Aber man überlegt sich zum Beispiel jetzt beim Ironman, welche Wettbewerbe man macht, nach Einschaltquoten oder nach Aufmerksamkeit logischerweise, dass du sagst, okay, Hawaii muss ich machen, weil das ist das Größte und dann guckst du dir auch an, welche weiteren Wettbewerbe mache ich, weil da ist dann jeweils die Intention entsprechend oder guckst du rein nach Trainingsplan?
Nee, also ich gucke nie nach Trainingsplan. Ich würde den Trainingsplan dann schon immer anpassen. Ich meine, bin ich einfach auch zu sehr Sportler, dass ich mir dann eigentlich eher die Rennen suche, wo die großen Jungs auch hingehen. Ja? Also schon irgendwie gucken, dass es auf die Duellsituationen dann rausläuft, beziehungsweise die stärksten Konkurrenten dann auch während des Jahres am Start sind, weil das bei uns ja immer, ja, du kannst dir ja jedes Wochenende im Prinzip ein Quali-Rennen irgendwo auf der Welt aussuchen. Und da versuche ich solche Rennen dann schon immer zu suchen und das haben wir in Deutschland eigentlich ganz gut, weil wir in Deutschland immer die Europameisterschaft haben und da wollen auch alle hin, gerade weil es da auch viele, damals gab es viele Punkte, da gab es noch ein Punktesystem zur Qualifikation, inzwischen gibt es viele Plätze, weil das eine direkte Qualifikation ist für Hawaii. Insofern ist das immer ein sehr gutes Feld, was dementsprechend natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit findet, als wenn ich irgendwo in, keine Ahnung, Sao Paulo beim Ironman starte, wo es auch wahrscheinlich super schön ist, aber wahrscheinlich ein bisschen weniger los ist.
Was mich total überrascht hat, da wusste ich noch gar nicht, dass du zum Podcast-Treffen da, ich hatte das verfolgt, also dass du gewonnen hast jetzt vor ein paar Wochen und sozusagen einer der härtesten Wettbewerber, Engländer, hat dann beim Ziel, weil wir gerade über das Ziel sparen, dich dann irgendwie so angerempelt. Du warst dann, glaube ich, dabei, ein TV-Interview zu geben und dann kam der nach dir ins Ziel und hat dir so weggeschubst und da dachte ich mir, krass, das kennt man ja eigentlich gar nicht so. Das war jetzt nicht inszeniert, das hat jetzt auch sehr viel Aufmerksamkeit gebracht. Also ich habe es sofort wahrgenommen, also jetzt nicht als Triathlon-Nerd, dann denkst du dir, okay, ungewöhnlich. Wie war das?
Ja, das war so ein Moment, wusste ich auch nicht so recht. Also ich meine, das ist mir so auch noch nicht passiert. Ich habe mit dem eine lange Historie und der hat im Prinzip die letzten zwei Olympischen Spiele gewonnen. Und ich eben die vor ihm und dementsprechend war das so der Übergang auf der olympischen Distanz damals, wo er halt auch damals schon so mit so echt knallharten Taktiken so von der Straße drängen und so Sachen eben in das Renngeschehen eingestiegen ist und im Prinzip eigentlich schon immer so ein sehr aggressiver Typ war. Ja. Ein Killer, absolut, der das auch richtig gut rumgebracht hat, aber wir waren eben noch nie so ganz auf Augenhöhe. Und dann gab es eben diesen Rempler und meine, nach Stunden etwas, einfach ehrliche Reaktion und keine Ahnung, er hat sich dann nachher noch entschuldigt und fertig. Aber das ist halt echt so, dass im Triathlon, auch gerade wenn wir vom Marketing reden, oft so Friede, Freude, Eierkuchen, alles eine Familie ist, was ja auch stimmt. Aber es muss eben auch nicht immer so sein und dann gibt es auch mal solche Momente.
Was war jetzt sozusagen für die Marke Riser, für euch als Firma, dass der größte Push, den jetzt Jan euch gegeben hat, also neben dem, dass er das Design sozusagen mit confirmed hat und mit bestätigt hat, was war dann in der Umsatzentwicklung relevant?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Es gibt die Zeit vor Jan und dann mit Jan. Und das gab 2016 noch, da haben wir gelauncht irgendwann im Mai und haben dann aber quasi keine Ware da gehabt und kaum Umsatz gemacht. Und dann kam zum Frühjahr 2017 Jan dazu. Und interessanterweise, auch jetzt bei allen Erfolgen, die wir dann zusammen danach hatten, war es eigentlich nie so, dass so der Umsatz komplett outgepeakt ist, so, sondern es war eher, man hat das Gefühl, okay, man hat da eine neue Kurve erreicht, die möglicherweise hinten raus dann steiler wird. dann war es so, dass er 2017 als Mitfavorit ins Rennen gegangen ist mit unserem Suit und wir mega nervös alle und aufgeregt und auf Hawaii und so. Und dann hat er Rückenprobleme gehabt. Und rückblickend muss man sagen, also das ist natürlich jetzt, für Jan wird das anders sehen, aber aus Company-Sicht, wenn ich jetzt mit dem vergleiche, was jetzt heute auf uns zukommt, nachdem er gewonnen hat, wir hätten das damals überhaupt nicht handeln können. Also so rückblickend eigentlich ganz gut, dass damals eben nicht als Sieger ins Ziel gelaufen ist. Also von dem her ist es eigentlich so, dass wir immer merken, okay, dass man es ist wie so eine Decke, die man durchstößt nach oben, dass man dann auf so einem neuen Netzwerkniveau irgendwie unterwegs ist und dann passieren wieder Dinge und dann schiebt es sozusagen die Gesamtkurve des Umsatzes halt so ein bisschen nach oben, aber es gab jetzt nie so Peak-Effekte tatsächlich.
Auch jetzt in Hawaii, weil du gerade meintest, das hättet ihr nicht handeln können, das klingt ja nachdem jetzt sehr viel in den letzten Wochen passiert ist.
Genau, es ist halt super viel passiert, aber eher dann auch so auf Kooperationsanfragen, dann viel so Pressethemen tatsächlich auch, weil er halt einen besonderen Suit anhatte von uns, den wir zusammen entwickelt hatten. Also es ist dann eher so von solchen Themen, die man jetzt irgendwie dann handeln muss. Und natürlich merken wir jetzt schon, dass die Nachfrage höher ist. Aber es ist eben nicht so, dass es dann eben an 2 Tagen verzehnfacht oder so den Umsatz im Vergleich zu vorher, sondern eher, dass du merkst, okay, du bist jetzt vielleicht auf der Kurve, die jetzt aber nach hinten raus dann irgendwie 70% anstatt 50% Wachstum ist oder so. Und das hat natürlich dann Relevanz. Wir sind ja ein Vertical, also wir müssen die Ware immer vorfinanzieren und das jetzt gerade alles zu planen und das dann eben entsprechend anzupassen und das jetzt für nächstes Jahr dann entsprechend vorzubereiten, das ist jetzt eher so die Herausforderung gerade, die wir da versuchen zu handeln.
Seid ihr denn mittlerweile eigentlich im oberen 7-stelligen Umsatzbereich?
Ich wusste, dass diese Frage kam. Ich hatte sowas mir gedacht. Also wir sind jetzt 2 Jahre 7-stellig und wir sind die letzten 2 Jahre mit um die 100% gewachsen.
Okay,
also,
okay.
Und dieses Jahr haben wir relativ viele Lost Sales, weil wir ehrlich gesagt zu konservativ geplant haben. Also ich meine, das ist so ein bisschen der Nachteil in Anführungszeichen, wenn du halt das Bootstraps machst, du machst ja immer so sehr kleinteilig und Schritt für Schritt und dann versuchst du hier ein bisschen zu verbessern und da ein bisschen zu verbessern, anstatt mal irgendwie das Lager voll zu ballern und dann zu verkaufen irgendwie. Und das haben wir jetzt dieses Jahr das leider so ein bisschen dazu geführt, dass wir relativ viel Umsatz haben liegen lassen. Wir haben das immer so ein bisschen analysiert. Das hoffen wir, dass wir das nächstes Jahr besser hinkriegen.
Aber ihr geht von weiterem Wachstum aus?
Ja, im Moment ist sozusagen die Nachfrage so, dass wir da irgendwie auch mit relativ wenig, also der Marketing-Spend im Vergleich zum letzten Jahr, der ist konstant geblieben.
Wo gibt ihr Geld aus generell für Marketing?
Also wir versuchen grundsätzlich erstmal hochwertigen eigenen Content zu kreieren. Also wir machen ganz viel Inhouse und haben irgendwie, also das ist das Gute, wir haben halt ein sehr komplementäres Gründerteam. Fabi ist der Designer. Wenn du den fragen würdest, jetzt nach Umsatzzahlen, er könnte es dir einfach nicht sagen, es interessiert ihn nicht irgendwie. Mein Bruder kommt eher so aus der Ingenieursecke und mit Jan haben wir halt jemanden, der Reichweite hat und Felix, der Kumpel von Jan, hat eben ein extrem großes Netzwerk, sodass wir da so ein sehr breites...
Also fünf Gründer gibt es am Ende.
Ja, sozusagen die operativ gerade tätig sind. Ne? Das war dann eben ursprünglich noch einer, der Skinfit gemacht hat in der Schweiz, der war eben mit dabei anfangs an. Als
das war die Marke, die ihr vorher
genau,
gemacht habt, ne?
Ja. Und genau, aber das ist das Team jetzt gerade, mit dem wir das jetzt gerade zu wuppen versuchen und genau, da ja also viel Content in-house kreieren und wir versuchen halt sehr uns auf Stories zu konzentrieren, die jetzt irgendwie so ein bisschen über das übliche Influencer, das, was Jan eben auch schon angesprochen hat, also so irgendwie jetzt zweimal im Jahr irgendein Trikot von uns in die Kamera halten und dazu lächeln, ist jetzt irgendwie nicht so unser Ding. Wir versuchen halt irgendwie Storys zu finden oder die finden uns mittlerweile. Das ist irgendwie so ein bisschen das Tolle, dass sich das so ein bisschen rumgedreht hat, dass jetzt eigentlich coole Storys zu uns kommen, weil Leute irgendwie Lust haben, mit uns was zu machen.
Aber eure Ausspielplattform ist dann im Kern Instagram auch, oder?
Genau, Facebook, Instagram. Wir fangen jetzt so ein bisschen an mit Google, da sind wir aber noch nicht so wahnsinnig.
Aber dann einfach Anzeigen kaufen.
Ja, genau. Also das ist dann genau tatsächlich so ein bisschen rein. Aber es ist sehr, sehr, sehr klein.
Aber klappt denn diese Idee über das Triathlon, über die Triathlon-Blase, sag ich mal, oder hinaus
voll,
zu wachsen?
Ja.
Also dass ihr merkt, jetzt kommen auch Umsätze oder Käufer aus ganz anderen Bereichen.
Ja, total. Also viel auch tatsächlich so aus dem Agenturumfeld und dann irgendwie die dann oft so Cappies kaufen oder die Rucksäcke und so Themen passiert halt viel. Oder Radsport kommt natürlich viel, Laufen.
Und werdet ihr ab und zu angesprochen von Firmen, die da gerne investieren wollen würden?
Ja, von sehr vielen tatsächlich.
Also von strategischen Investoren, großen Sportartikelfirmen oder eher von Finanzinvestoren?
Eher Finanzinvestoren, die jetzt bislang angefragt haben.
Okay, aber für euch kein Thema.
Ja, also...
heiß diskutiert,
immer wieder heiß diskutiert. Also was man irgendwie... Also das Geschäft, wenn man sich so ein bisschen damit, also die haben uns dann, viele haben uns angefragt, wie es hieß, und dann beschäftigt man sich so ein bisschen mit dem Geschäftsmodell von denen, und das ist ja so, die bekommen Geld wiederum von anderen Leuten und dann verwalten die und die versprechen den Leuten, die ihnen das gegeben haben, du bekommst mehr Geld zurück. Ja. So. Also das heißt, gut, deren Interesse ist, dass wir denen mehr Geld zurückgeben, und bislang sind wir nicht so wahnsinnig getrieben durch Geld, ehrlicherweise. Das heißt, wir haben das Gefühl, dass das nicht so richtig zusammenpasst aktuell, also auch vom Team her und so, wie wir irgendwie mit unserem Team umgehen wollen. Und
wie groß ist die Firma von Mitarbeitern her?
Ja, jetzt sind wir auch irgendwie so 15 bis 20, je nachdem, ob man das als Vollzeitäquivalent zählt.
Aber du zahlst den Gehalt aus der Firma?
Also du hast, ich, also, mir, oder? Ja. Genau, jetzt so seit, jetzt ohne Unterbrechung seit 11 Monaten.
Okay.
Genau, das war vorher anders.
Aber alle anderen 4 Gründer dann auch?
Genau, ja. Die,
okay, immerhin. Ja. Ist
das
schon
mal, ja, ja. Genau, also deswegen ist das irgendwie... Das, man muss dann eben in Kauf nehmen, dass man, also jetzt die Lost Sales, wenn die Analyse stimmt, wir verifizieren das gerade nochmal so ein bisschen, aber das war schon eher oberer 6-stelliger, unterer 7-stelliger Bereich, was wir da haben liegen lassen an Umsatz. Und dann fragst du dich natürlich schon, okay, das ist jetzt eigentlich nur deshalb, weil wir das Lager nicht voll genug hatten. Das ist ja irgendwie ein bisschen schade, weil mit anderen Worten, wir hätten das mit demselben Team ja quasi handeln können irgendwie. Da hätten wir nicht mehr Content für gebraucht, so. Und das versuchen wir jetzt halt irgendwie zu organisieren und versuchen jetzt mit den Banken nochmal eine größere FK-Runde zu machen und mal schauen, wie weit die das dann entsprechend mitgehen. Aber das Ziel ist schon, dass wir da eine relevante Marke aufbauen, und wir müssen halt sozusagen für uns so ein bisschen den Weg finden, wir wachsen ein bisschen zu schnell für Bootstrapped und wir wollen noch nicht VC. So, das ist so die Gratwanderung.
Aber das heißt, eines Tages, irgendwann kommen Investoren eurer Erwartung nach schon rein, nur jetzt noch nicht.
Ja, ich würde das im Moment, es ist wirklich so, dass es so mal, es ist so tagesformabhängig. Wir diskutieren das dann immer wieder mal im Kreis. Und
sprecht ihr mit anderen Gründern von sozusagen jetzt Sportartikelmarken, die jetzt in dieser Zeit wachsen? Ich hatte vor kurzem einen Podcast mit den Gründern oder dem Gründer von On, den Laufschuhen.
Ja, das
ist auch so eine Geschichte, wo man denkt, wow, dass das überhaupt noch möglich ist im Zeitalter von Adidas und so.
Ja. Übrigens auch im Triathlon gestartet.
Ah, okay.
Ja,
ja. Tauscht man sich da aus so?
Wir kennen ein paar von denen, und witzigerweise gibt es eine kleine Historie, weil die damals als wir noch Skinfield, also die alte Marke gemacht haben, da fingen die gerade an und hatten so die ersten Prototypen. Und das war so ein ähnlicher Effekt, den Jan mit unseren Prototypen hatten. Das ist dann halt oft so zusammengenäht aus Stoffen und Materialien, die man halt so da hat. Und dann sind dann immer damals noch irgendwie, hat das noch nicht so ganz funktioniert und so. Aber deswegen kenne ich die schon ewig lange, und die haben auch tatsächlich in dieser Nische Triathlon auch gestartet und sind dann eben da auch raus. Die haben allerdings relativ viele Investoren, meine ich.
Genau. Also, und die haben ja mir erzählt, die machen auch sehr viel über den Handel. Also die haben jetzt ihre Schule auch in den Handel gebracht. Und ist das für euch auch ein Thema?
Nee.
Gar nicht.
Also wir wollen, also beim Handel ist es halt so, du gibst ja mal mindestens 50% Marge ab an dafür, dass irgendjemand das am Ende verkauft oder Zalando das Paket verschickt. So. Und da haben wir uns klar entschieden, dass wir das als Vertical versuchen wollen und produzieren, also stecken das, was wir an mehr Marge haben, stecken wir halt immer ins Produkt. Also wir haben ab nächstem Jahr alle Textilien in Europa, die wir produzieren. Das ist halt einfach deutlich teurer, und wir entscheiden uns halt immer, weil es halt, da wir keine Aufschlagskalkulation haben, ist es für uns nicht so relevant, ob wir jetzt den Reißverschluss reinmachen, der noch 1,50 € teurer ist. Das ist aber, wenn du halt eine Aufschlagskalkulation hast über den Handel, dann ist das halt mal 4. Dann kostet der Reißverschluss am Ende den Kunden, der 1,50 € in der Produktion kostet, 6 € oder 7. Und das halt mit jedem Gimmick sozusagen. Und das gönnen wir uns dann halt immer, dass wir da ins Produkt investieren und lieber.
Gibt es denn irgendwie so ein Vorbild? Also, keine Ahnung, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt Sportartikel machen würde, dann würde ich mir angucken, hier, wie haben die jetzt Under Armour gemacht oder wie haben die jetzt On gemacht oder so. Guckt euch da irgendwen an, der das auch vielleicht so ein bisschen anders ist.
Ja, das ist genau dieses Thema irgendwie. Das ist ja so ein bisschen, wenn man dann das Glück hatte, was wir jetzt halt hatten, dass das offensichtlich irgendwie funktioniert und dass die Leute anfragen, ich finde es eher schwieriger, dass man dann irgendwie irgendwann sagen muss, okay, nee, wir finden jetzt unseren eigenen Weg. weil es gibt natürlich einen Gymshark, der dann irgendwie von 50 auf 100 Millionen wächst. Ja. Dann hörst du von einem Allbirds als Vertical in Dings, die eine 1,4 Milliarden Bewertung haben nach 5 Jahren und weiß der Geier. Also da gibt es ja die wildesten Geschichten. Und das hält dich ja eigentlich nur davon ab, dich auf dich zu fokussieren die ganze Zeit. Also du bist dann immer damit beschäftigt, dir Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt der richtige Weg wäre oder das, anstatt deinen Weg irgendwie gut zu machen. So, und wir versuchen jetzt im Moment, wir hatten jetzt gerade auch so ein Coaching nochmal, und jetzt so der Fokus bis Ende 2020 ist ganz klar, dass wir das jetzt irgendwie auf einem eigenen Weg bis dahin schaffen und jetzt eben nicht so sehr in die eine oder andere Richtung zerren lassen. So, ne?
Ich meine, Triathlon ist ja eine extrem internationale Sportart. Also bist du denn jetzt in anderen Ländern eigentlich auch, sagen wir mal, so ein Star oder so bekannt wie in Deutschland? Oder ist Deutschland mit Abstand dein größter Markt?
Deutschland ist auf jeden Fall mein größter Markt. Dadurch, dass es hier mich vielleicht auch noch ein paar Leute kennen, die kein Triathlon machen. Natürlich ist es so, dass in Amerika man mich auch in Triathlon-Kreisen auf jeden Fall, sag ich mal, eine hohe Bekanntheit sicherlich herrscht, ohne dass ich das jetzt irgendwie mit Zahlen benennen könnte. Aber das ist natürlich auch das große Thema, wenn man irgendwie dann expandiert oder weitergeht, wohin der nächste Schritt geht.
Ja. Also ich meine, es ist ja schon verrückt, dass irgendwie da auf Hawaii, weil also der König sitzt mit dem Wimbledon des Triathlon, jetzt seit Jahren da immer Deutsche gewinnen. Hat man das Gefühl, das ist irgendwie so eine deutsche Nerd-Thematik. Wie kann das sein? Also woran liegt denn das?
Ja, du, wir haben jetzt 6 Jahre, dass 3 Deutsche gewonnen haben. Vor uns waren es 6 Jahre lang Australier, es waren auch 3 verschiedene. Davor waren es Amerikaner, also es ist echt immer so ein bisschen genau das, dass du, wenn du in diesem Sport dann quasi die eigene Konkurrenz im Land vor Augen hast, glaube ich, ist es schon noch so, dass es ein zusätzlicher Ansporn ist. Und dementsprechend wechselt das, glaube ich, immer sehr. Ich meine, auf der Olympischen Distanz waren es jahrelang die Engländer. Also es ist wirklich, glaube ich, echt so, dass es irgendwo gewichtig ist, auch die Vorbilder zu haben als Athlet, um dann irgendwie weiter Richtung Spitze zu kommen.
Okay. Hinweis auf Hallo Freelancer. Hallo Freelancer ist ein Projekt von Xing und es gibt es seit August letzten Jahres. Wer nun Xing ein bisschen verfolgt hat, der weiß, die Kollegen sind sehr, sehr erfolgreich im Bereich Personalsuche, Personalbeschaffung, HR. Und Hallo Freelancer ist jetzt genau die Lösung, wie der Name schon sagt, um kurzfristig Freelancer zu finden für Projektvakanzen. Also die Kollegen sagen, innerhalb von 48 Stunden können sie verschiedenste Stellen dort füllen. Das Gute bei Xing ist ja ganz generell, sie haben 450.000 Freelancer bereits registriert auf der Plattform. Das sind dann Profile aus den Bereichen Softwareentwicklung, UX-Design, Interim-Management bis hin zum Copywriter. Und darauf kann man jetzt zugreifen, wenn man Lust hat, mit Hallo Freelancer zusammenzuarbeiten. Übrigens in dem Zusammenhang, wer sich generell für die Arbeit mit Freelancern interessiert, es gibt dazu auch eine Studie zur Arbeit mit Freelancern, Thema Honorare, Verträge bis hin zu DSGVO. Das alles findet ihr unter hallofreelancer.com/omr. Wenn ihr Freelancer kurzfristig vor allen Dingen auch sucht, Hallo Freelancer ist dafür vielleicht eine Option. Aber sozusagen die Sales, die reinkommen nach so einem Ironman, das sind auch im Wesentlichen auch Sales aus Deutschland. Also ihr seid, euer Hauptumsatz ist aus Deutschland.
Ja, schon. Wobei das ist ziemlich interessant, weil wir haben, also in Deutschland haben wir eigentlich so, ich sag mal, so 2 Warenkorbgruppen. Also einmal so der 44-Euro-Warenkorb, das ist so Cappy plus Versandkosten und dann den Warenkorb über 150 Euro. Also
was ist das Größte oder das Produkt, das ihr am meisten verkauft, ist der Suit und das Cappy?
Das Produkt, mit dem wir am meisten Umsatz machen, ist der Suit. Das Produkt, was wir am meisten verkaufen, sind Socken und Cappies.
Okay, was kostet der Suit?
349.
Okay.
Ja.
Okay.
Und das Interessante ist eben, wenn Bestellungen aus dem Ausland kommen, dann sind das halt immer große Warenkörbe und dann auch ganz oft. Also.
Aber wie sehen die das denn genau? Also wenn man sich, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man dich jetzt da sieht, dann hast du ja eine Menge nach wie vor Branding am Körper und so. Also wie oder wo wird denn Ryzen so stark positioniert? Also ist es dann schon, dass man das dann irgendwie am Anzug dann auch doch sieht und dann dass der Experte hinguckt und sagt, okay, was trägt er denn da gerade für Klamotten? Oder ist es dann, dass ihr darüber redet hinterher oder dass ihr begleitend das irgendwie macht oder so?
Ja gut, das Design vom Suit ist halt schon mal relativ einmalig, einfach dadurch durch diese relativ, wir haben eine relativ markante V-Form, die im Prinzip designmäßig so ein bisschen den Oberkörper highlightet und dadurch schon mal raussticht. Aber es ist tatsächlich nach wie vor so, dass obwohl ich momentan, ich weiß gar nicht, 4 verschiedene Logos, aber die halt mehrmals am Körper trage, es für Triathlon-Verhältnisse schon noch sehr, sehr schlicht gehalten ist, das Ganze. Und dementsprechend hat es einen relativ hohen Wiedererkennungswert, würde ich mal sagen. Und dann kommt aber hinzu, dass natürlich wir auch über die sozialen Medien irgendwie relativ viel über diese Sachen erzählen. Ja, das heißt, dass wir uns Gedanken machen mit diesem Anzug, dass da wärmetransportierende Materialien drin sind, haben wir neues Material dieses Jahr ausprobiert und so Sachen, die es dann natürlich auch in größere Medien schaffen, dass irgendwo ein Interesse herrscht, dass man sich damit auseinandersetzt und dass es nicht einfach nur ein besserer Baumwolleinteiler ist.
Was passiert eigentlich mit dem Originalanzug, den du da getragen hast jetzt bei dem Sieg? Der bleibt bei dir oder wird er dann irgendwie versteigert oder der kriegt dann der Superfan, Superkäufer oder?
Das ist auch gar nicht geklärt, ne? Ich weiß es gar nicht.
Die letzten, die sind alle irgendwo entweder im Museum oder ja, meine Räder, die sehe ich grundsätzlich nie wieder. Das ist Roman Arnold, der Gründer von Canyon, der ja im Prinzip ein relativ ähnliches Geschäftsmodell hat mit seiner Radmarke. Das inzwischen vielleicht ein bisschen besser skaliert hat als wir, aber.
Das ist eine Monster Story, ne? Also Canyon ist ja auch absoluter Hidden Champion, deutsche Firma aus den Wahnsinns
aufgebaut hat, ne? Also wenn man sich eine Marke anguckt, was du eben gefragt hast, dann würde ich sagen, ist Canyon eine davon, was total beeindruckend ist, dass die halt auch, das war mal so eine, also das Logo, das war mal, also ich kenne die noch von weit vor dieser Zeit, wo die jetzt so sehr clean und der hat dann irgendwann der Gründer alles auf eine Karte und ich glaube die Porsche-Agentur irgendwie dazugeholt. Das war vorher wirklich so Versandhandel, Grabbeltisch.
Der hat in seiner Garage angefangen. Ja. Also der hat wirklich, der ist zu Radrennen gefahren mit seinem Anhänger und hat irgendwie Schläuche verkauft. Ja. Und ist dann in Asien irgendwann draufgekommen, hat Rahmen mitgebracht aus dem Urlaub mehr oder weniger. Und das ist auch eine sensationelle Geschichte, wie das irgendwie gewachsen ist.
Also das heißt, der nimmt deswegen, die Räder dann, aber, wenn du und verkaufst sie dann? Oder?
Nee, der hat ein Museum. Der hat sich quasi sein Nachbarhaus zum Museum umfunktioniert.
Und da schon deine alten Räder vom Olympiasieg und sonst was?
Ja, damals bin ich noch nicht auf Canyon gefahren. Das heißt, ich bin erst zu Langdistanzzeiten zu Canyon gewechselt. Und da stehen alle Räder, die irgendwie so ein bisschen Markengeschichte geschrieben haben.
Okay. Also, aber im Anzug, da gibt es jetzt noch keine Lösung für.
Der Anzug, ja, der letzte, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo, ich könnte mir vorstellen, dass er in Japan bei Essex im Museum steht. Das, irgendwie sowas. Obwohl, nee, da stehen die Schuhe.
Ja.
So ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich hänge an so Sachen nicht allzu sehr und ich freue mich immer, wenn sowas für einen guten Zweck weggeht oder wenn irgendjemand eine gute Idee hat, wo das Ganze vielleicht ja, Sinn macht, gerne her damit.
Es gibt auch kein Ryzen-Museum oder sowas.
Nee.
Aber ihr macht schon auch so ein bisschen, also es wäre ja eine Möglichkeit, sowas zu inszenieren, ne? So einen Anzug zu nehmen und sagen, das ist der Originalanzug, der würde ja wahrscheinlich ein paar Tausend bringen oder ein paar Zehntausend vielleicht. Ja. Oder auch auf sehr viel Aufmerksamkeit auf die Marke lenken vor allen Dingen. Aber sowas macht er nicht.
Naja, das ist so ein bisschen das, was er eben schon angesprochen hat, das mit dem Eiswagen. Manchmal wirken die Sachen von außen dann ein bisschen geplanter, als sie in Wirklichkeit sind. Also wir sind noch ein sehr kleines Team und dadurch, dass wir jetzt so, ich sag mal, den Rekordhalter auf Hawaii haben, das passt manchmal noch nicht ganz zu unseren internen Strukturen, was wir dann daraus machen können. Auch mit dem Suit dieses Jahr, das war jetzt zusammengefasst, war das natürlich eine mega Geschichte, auch dass das gerade mit diesem Graphen funktioniert hat. Aber ganz ehrlich, ich glaube, 10 Tage vorm Rennen war uns noch nicht klar, ob du ihn überhaupt trägst. Und dir vielleicht schon, uns noch nicht. Also das heißt, es war noch total offen. Es gab irgendwie den Prototypen, den Jan dann halt getestet hat. Und eigentlich hat man die Bedingungen aus dem letzten Jahr für eher unschlagbar gehalten im Rekord, weil es letztes Jahr eben sehr, sehr einfache, also vergleichbar einfache Bedingungen gab auf Hawaii. Deswegen haben wir nie eine Sekunde über den Rekord nachgedacht. Und dass dann am Ende kommen die Dinge dann so zusammen und es wirkt von außen dann sehr geplant und der Rekord-Suit und so. Ehrlicherweise haben wir auch da irgendwie relativ viel Glück. Also es kam relativ viel jetzt zusammen, dass es am Ende dann eben so cool wirkte nach außen oder dann eben auch von den großen Medien aufgenommen wurde.
Ja, aber das ist ja auch das Coole eigentlich an so einem kleinen Team, sag ich mal, beziehungsweise an so einer Marke gerade, die am Anfang irgendwie ist, dass du halt auch einerseits viel ausprobieren kannst und manchmal hast du eine Idee, ja, und dann stehen wir wirklich da und wir haben ja uns so einen Eiswagen damals als Marketing-Gag irgendwie ausgedacht auf Hawaii und sind damit so an die Hotspots des Laufens gefahren und haben den Leuten irgendwie ein eiskaltes Eis Eis, also ein Eis logischerweise gereicht oder irgendwie was Kaltes zu trinken, weil du stehst ja teilweise in der Lavawüste und hast schlicht einfach nichts zu saufen. Ja? Und wenn dann jemand dasteht und dir eine Tasse gibt, wo vielleicht auch noch Horizon draufsteht und ein bisschen Eiswasser, dann ist das eine Geste, die relativ weit geht. Aber im Prinzip war das so eine Momentidee, wo einer mit dem Handy draufgehalten hat und ich im Prinzip mit diesem Eiswagen vorbeigefahren bin und habe gesagt, hier Leute, ich kann nicht laufen, deswegen muss ich jetzt irgendwie gucken, wo die Kohle herkommt. Ich verkaufe Eis auf Hawaii und im nächsten Moment läuft das im ZDF. Das sind einfach so Sachen, wo du sagst, ja, sind geile Geschichten, die einfach so aus diesem Team entstehen, ja, weil wir alle so grundverschieden sind, aber im Endeffekt ganz gut zueinander passen.
Aber ist für dich klar, dass deine Aktivitäten für Ryzen noch größer werden, wenn du eines Tages mal aufhörst mit dem aktiven Sport?
Ja, mit Sicherheit. Also ich habe ein paar Beteiligungen und ein paar Sachen, wo ich ja auch früh mit dabei bin, aber es ist auf jeden Fall für mich, dass Ryzen so das Emotionalste ist, weil das ja eben auch viele so Geschichten sind. Und für mich jemand, ich habe mal 3 Wochen lang BWL studiert, habe meine Traumfrau spontan nicht gefunden und habe das dann wieder abgebrochen. Okay. Und dementsprechend ist das für mich auch so ein Fast-Forward-Kurs. Ja, ich meine, der Mario, manchmal muss ich ihn da wieder einbremsen, wenn er mit seinen ganzen Fachbegriffen um sich schmeißt, weil ich da auch sehr, sehr viel dazulerne. Und das ist für mich unheimlich spannend und dementsprechend eine ganz andere emotionale Bindung und die ich auf jeden Fall dann vertiefen will. Aber wie gesagt, noch.
Was hast du noch für Beteiligung? Also, weil du gerade meinst, auch so Startups oder so, die man kennt?
Swift sagt dir wahrscheinlich was.
Ja, diese Fahrradrolle.
Ja, Fahrradrolle, im Prinzip dieses Indoor-Training-Programm, was übrigens auch sehr gut fürs Laufen funktioniert. Dann haben wir noch ein anderes spannendes Startup mit Peakers, wo wir über künstliche Intelligenz Trainingsprogramme, also quasi eine Plattform geschaffen haben, wo alle so Sachen mit einfließen, die im Prinzip alle Wearables analysieren kann, die aber auch Ernährungstipps gibt, die deinen täglichen Motivationskick gibt. Lauter so Sachen, wo wir ja momentan sehr viel
Okay, aber das ist ein gutes Portfolio. Swift ist ja auch, glaube ich, eine aus der Ferne betrachtet eine sehr gut wachsende Firma, eine Ryzen. Also irgendwie scheinst du da ja fast schon sozusagen ein Portfolio zusammenzubauen, so Magic Touch Investor.
Ja, nennt man anscheinend so.
Das will ich jetzt sagen. Midas Touch heißt das, glaube ich.
Ne? Ja, das ist, da muss ich Felix auf jeden Fall einen fetten Dank aussprechen. Aber wie gesagt, das sind eben so Sachen, wo der Sport einfach auch krass viele Türen öffnet. Ja, du bist ja grundsätzlich per Du mit jedem. Es sind natürlich irgendwie auch viele Leute, die gerade so emotional dazu finden. Und der Triathlon, das ist komischerweise so, auf Hawaii ist das Durchschnittseinkommen, der Teilnehmer eine Viertelmillion Dollar.
Wirklich?
Also es ist total krank.
Also
ja,
der Jedermänner auch oder der
ja, nur der Jedermänner, nicht der Profis. Die Profis sind nicht schlecht, nicht so viele dabei. Das ist extrem faszinierend, ja, weil das sind Leute, die sich teilweise 60 Stunden die Woche im Büro um die Ohren hauen, dann aber meinen, sie müssen noch 15 oder 20 Stunden trainieren. Und das ist krass, wie es geht. Aber es sind auf jeden Fall viele faszinierende Menschen irgendwie, die diesen Sport ausüben, die extrem viel Ahnung haben und ja, gerne irgendwie dann auch teilweise Sachen gemeinsam unternehmen möchten.
Okay, aber es ist ja schon verrückt, ne? Ich meine, ich hatte schon den Verdacht, dass es Besserverdiener häufig sind, wenn man es liest, das ist ja immer so. Vor kurzem auch in der Vorbereitung habe ich gelesen, Jan Kemper, ehemaliger ProSieben-Vorstand, Zalando, CFO, auch ein Kumpel von euch?
Ja, genau, da haben wir einen relativ engen Draht. Es gibt auch eine gemeinsame Geschichte, dem haben wir damals, da war er noch Zalando CFO, das Konzept quasi gepitcht, freundschaftlich. Und der war eben auch sehr, sehr positiv. Also das war so, ich meine, man hat ja immer so so einen schwachen Tag und einen starken Tag, ob man das jetzt, das Ding, also irgendwann muss man ja auf Bestellen drücken und dann ist die Viertelmillion fürs erste Warenlager durch. Und das war irgendwie auf jeden Fall sehr bestätigend, dass der damals irgendwie das auch als
positiv... Der ist auch Triathlet, deswegen fällt es mir gerade ein, weil der auch sicherlich auch eine Viertelmillion verdient und der ist dann auch irgendwie jetzt auch einer dieser typischen Kandidaten.
Ja, so Triathlon und Radfahren ist ja so ein bisschen, man sagt so ein bisschen das neue Golf und wenn wir so unsere Kunden und auch so am Stand, das in Rot hatten wir dieses Jahr irgendwie so ein Erlebnis, das dann hat jemand, ich glaube, für 1.200 Euro eingekauft und wirkte so ein bisschen, also hatte so einen asiatischen Einschlag und dann hat er Google-Adresse eingegeben und Namen eingegeben und da war es dann am Ende, dass es der Google-Head in Asien war von irgendwas. Also so, und das, die kommen halt, also so, das ist halt das Coole an dem Sport, weil man das halt so alles zusammen macht und im selben Rennen ist und dann laufen die alle auf der Messe darum. Es ist halt so eine extrem eng vernetzte Community. So. Und daraus kann man dann relativ gut...
Aber wie viel muss man denn sozusagen jetzt trainieren in der Woche, dass man, sagen wir mal, in Hawaii mitmachen kann? Da muss man sich qualifizieren, glaube ich, für. Ne?
Das kann ja, einfach Hawaii nehmen. Ist relativ schwierig. Also es ist auch inzwischen extrem harte Konkurrenz. Du kannst, wie vorhin schon angedeutet, an jedem Wochenende irgendwo mitmachen. Aber ich sag mal, also gerade für eine Langdistanz sollst du irgendwie schon 15 Stunden in der Woche trainieren. Das sind ungefähr 2 am Tag, beziehungsweise für die meisten läuft es natürlich am Sonntag dann auf eine lange Radausfahrt mit 4 Stunden raus, dann hast du auch mal einen Tag frei. Aber im Großen und Ganzen musst du, glaube ich, schon so 15 Stunden investieren, damit das Ganze auch nicht nur eine Leidenstour wird.
Wow, okay. Und dann bist du, dann wie lange braucht man dann? Also dann kommt man so 12, 13 Stunden da durch oder so?
Ja, da gibt's einige. Also ich meine, dieses Jahr war wieder ein 80-Jähriger dabei, der kam irgendwie in knapp 16 Stunden rein. aber das sind echt viele, auch die richtig stark sind. Ja? Also die mit der 10-Stunden-Marke, das ist immer so ein bisschen die magische Marke so für die Amateurathleten. Das sind echt viele dabei, die auch echt fix sind, ja.
Also okay, ich muss sich das vorstellen. Ich habe jetzt irgendwie dich so ein bisschen aus der Ferne verfolgt über die Jahre, auch ne, die besonderen Highlights mit Olympia, wenn man da am Fernseher dabei sitzt, live, wie du das Ding dann da damals geholt hast. Überraschend, ist natürlich krass, aber wahrscheinlich für jemanden, der den Sport selber ausübt, das tue ich jetzt nicht, ist das wahrscheinlich jetzt irgendwie unfassbar, dich dann da zu sehen, wie du dann da einfach abgehst. Gibt es demnächst so Sachen wie jetzt der Kollege, der jetzt den Marathon, hast du gerade schon erzählt, der unter 2 Stunden so Aktionen, dass man sich auch überlegt, gibt es noch so andere Marketing-Ideen, die man darauf aufbauen kann, was man zeigen will, so ne, Weltrekorde brechen, neue Materialien vorstellen, so auch Sachen unter Laborbedingungen vielleicht mal machen. Hast du da irgendwas im Kopf oder irgendwas geplant?
Weltrekordversuch oder ja, Weltrekord damals habe ich, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Mal Hawaii sozusagen eben genau aus diesem Grund gestartet und das hat dann auch geklappt. Und muss ich sagen, so dieses ganze Drumherum um diesen Weltrekord, das war echt sowas, wo ich sage, das ist irgendwie nicht meine Motivation, auch den Sport zu machen. Und das ist immer so ein bisschen schwer, mit sich selber auch zu vereinbaren. Ja? Und da haben wir auch vorhin drüber diskutiert. Natürlich könnte ich jetzt irgendwie in jede Fernsehshow rennen und gucken, ob ich da noch der aktuellen Version von Schlag den Raab oder keine Ahnung was, da irgendwie rauskomme. Das Problem ist, dass ich dann nach 3 Wochen wahrscheinlich irgendwo gegen die Wand laufe, weil ich denke... Das ist einfach nicht meine Welt, ja, so ein bisschen. Und da irgendwie so diesen eigenen Weg zu finden und coole Sachen auch zu machen, ja, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht einfach, einfach nur, um ins Fernsehen zu kommen, das ist irgendwie auch nicht mehr das Ziel, sondern einfach, sich Sachen einfallen zu lassen. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass wir da auch einen relativ hohen Anspruch haben und sagen, okay, wenn wir was machen, dann wollen wir es irgendwie cool gestalten. Und
würdest du das nicht rangetragen, so die Firmen auf dich zukommen und sagen, Mensch, willst du das nicht machen? Oder gab es irgendwas Absurdes, wo du sagst, das haben die mir mal vorgeschlagen, das war total absurd, habe ich nicht gemacht?
Gibt's immer wieder, also irgendwelche so Extremsachen, gerade so diese Fernsehshows, wo es dann irgendwie darum geht, irgendeinen Moderator zu schlagen oder sonst irgendwas.
Das hast du keinen Bock drauf?
Ja, boah, ist nicht ganz meine Welt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich höre mir alles an und das ist ja das Coole, ja, dass es irgendwie zig Menschen gibt, die coole Ideen haben und Lust haben, Sachen zu machen. Aber da sind wir auch jetzt gerade so ein bisschen in der Erfindungsphase, was wir jetzt irgendwie demnächst dann machen, beziehungsweise was nächste Saison so kommt. Ja. Also wir haben irgendwie noch nichts geplant. Und,
ist denn Sport, nächstes Jahr ist, aber Olympia ist für dich kein Thema mehr?
Nee, das lässt sich nicht wirklich kombinieren. Ne? Also es ist schon dieses 8-Stunden- und das 2-Stunden-Format, das ist einfach nicht kompatibel. Da muss ich sagen, fehlt mir jetzt auch irgendwann der Speed. Vielleicht für die Quali wird es noch reichen, aber inzwischen mache ich die Rennen natürlich auch, um zu gewinnen. Und da muss ich sagen, das ist einfach nicht mehr realistisch, irgendwie bei den Olympischen Spielen anzutreten, um zu gewinnen.
Guckt ihr euch so an, was mit dem ganzen Format Ironman oder so, ich habe das so ein bisschen auch das aus der Ferne verfolgt. Da gibt es ja einen Eigentümer, der dem diese Marke Iron Man gehört, der damit Monsterkohle verdient. Das ist eine super wertvolle Marke.
Da wäre ich vorsichtig.
Aber es verdient.
Da wäre ich sehr vorsichtig. Iron Man wurde ja jetzt gerade letztes Jahr, glaube ich, gekauft für 600 Millionen mit 300 Millionen, einem Schuldenberg von 300 Millionen. Und die stecken gerade jeden Euro ins Tilgen von diesem Schuldenberg. Und denen geht es auch finanziell momentan gar nicht so gut. Was echt krass ist, auch wenn man mal schaut, was die für Startgelder aufrufen. Ja, das ist ja schon teilweise auch völlig krank, ja, wo es dann Richtung 1.000 Euro geht, ja, also für so einen Start zwischen, ich weiß gar nicht, 500 Euro kannst du, glaube ich, mit einsteigen und die großen Rennen sind dann 800. Und da ist es dann schon so, dass man sagt, okay, das ist eine Firma, die steht aktuell zum Verkauf für 1,2 Milliarden. Die haben vor kurzem ein Angebot für 1,1 zurückgewiesen. Und ist eine Firma, die, ich meine, die wurde vor 20 Jahren oder so für 3 Millionen gekauft. Ja. Also es ist ja schon ein relativ steiler Werdegang. Aber das Krasseste für mich ist daran, dass bei jedem dieser Events 3.000 bis 5.000 freiwillige Mitarbeiter. Die kriegen danach einen Teller Nudeln und machen da mit. Und das ist schon einmalig. Also als Business-Konzept muss man sagen, ganz krasse Nummer. Ja.
Aber du musst auch nichts bezahlen dafür. Also als Profi ist man automatisch, wenn man qualifiziert ist, dann darf man sonst mitmachen. Logischerweise, ja.
Ja, nee, da gibt es auch meistens noch was, gibt es noch ein bisschen was für die Portokasse. Aber du musst im Prinzip auch, du als Profi kannst du eine Lizenz lösen am Anfang des Jahres, die kostet, keine Ahnung, 800 Euro oder irgendwie sowas. Und da ist deine Versicherung und so Zeugs dabei. Und damit kannst du dich dann so oft du möchtest irgendwo melden.
Aber es ist ja schon also ein privates Business, so ein bisschen wie die Formel 1, die ja auch irgendwie für viel Geld hin und her gereicht wird zuletzt. Also das heißt, du guckst dir schon genau an, wer ist jetzt gerade Eigentümer, was passiert da mit meiner Serie? Am Ende bist du ja der Content für die, ne?
Ja, absolut. Also es ist ja gerade schon sowas, das ist irgendwie sehr, sehr... Ja, eigenes Verhältnis ist, ja, da du einerseits diese Altersklassenathleten hast, die natürlich eine große Säule sind der Finanzierung, neben irgendwie Partnern und irgendwelchen Rechten und die Profis sozusagen als Zugpferde in Anführungsstrichen, ja, und da gibt es dann schon interessante Änderungen, dass du eben dich überhaupt, dass du bist als Weltmeister qualifiziert, du musst aber trotzdem noch validieren, das heißt, du musst im Prinzip ein Rennen ins Ziel bringen, um zu sagen, okay, ich bin dieses Jahr auch fit genug, um wieder dabei zu sein. Als Weltmeister reicht das, wenn du einfach, würde mir auch reichen, in 10 Stunden ins Ziel zu kommen. Aber die zwingen dich im Prinzip zu einem zweiten Start, dass du auch nicht zu einer konkurrierenden Serie gehen kannst, ja, weil so viele Rennen kannst du im Jahr nicht machen. Und da ist schon relativ viel Taktik dabei, wo du auch sagst, okay, Jungs, ja, die überlegen sich was und da muss man manchmal auch...
Es gibt ja zwei rivalisierende, glaube ich. Die Ironman ist, glaube ich, groß und dann gibt es noch eine zweite Serie, die mittlerweile auch so relativ stark rangewachsen ist. Ne?
Ja, das ist die Challenge-Serie, die im Prinzip in Rot losging. Also Rot ist ja diese, im Triathlon ist Rot, das Mekka eigentlich nach Hawaii. Und Das ist die Weichhöfer-Familie, die dieses Rennen vor Jahren irgendwann ins Leben gerufen hat und dann das Ganze auch mal auf eine Serie ausgeweitet hat, die dann weltweit ging. Die Serie an sich haben sie dann verkauft, beziehungsweise die haben sie, soweit ich weiß, sogar verschenkt an den damaligen CEO, der das Ganze geleitet hat, einfach weil sie keinen Bock mehr drauf hatten und ihr Heimatrennen in Rot vernachlässigen müssten. Und die feiern dort jedes Jahr ein Riesenfest, aber das ist schon so ein bisschen eine konkurrierende Serie und auch das Einzige, was Iron Man über die Jahre nicht platt gekriegt hat. Ja, die haben schon sehr, sehr viel, auch mit sehr, sehr aggressiven Taktiken im Prinzip den Markt bestimmt und den Markt übernommen und daraus über die Jahre ein knallhartes Business gemacht.
Wie viele Rennen machst du im Jahr?
Ich mache 2 bis 3 volle Distanzen, das heißt über die Ironman-Distanz und 4, 5, 6, 7 Halbdistanzen.
Also einmal im Monat bist du am Start irgendwo?
Nee, das ist schon relativ konzentriert, sagen wir mal von April bis Oktober. Also ich bin dann auch im Oktober immer durch, es gibt ja aktuell noch Rennen und es gibt auch viele Profis, die jetzt quasi diese Validierung noch quasi abhaken. Aber ich bin dann auch von der Birne eigentlich immer her durch und genieße das dann auch, in so ein bisschen in Deutschland irgendwie rumzutingeln und
Machst ein bisschen lockeres Leben bis Ende des Jahres. Einfach jetzt, ist ja wirklich, also kann man ja verstehen, dass du jetzt ein bisschen ausklingen lässt und ein bisschen jetzt einfach Erholung machst auch.
Ja, was heißt Erholung? Es ist schon inzwischen auch so, dass es gerade mit so Sachen, ja, wie jetzt mit Ryzen, aber auch mit anderen Sponsoren schon auch viele öffentliche Termine einfach sind, ja, die man dann wahrnehmen kann, wo man auch irgendwie mehr machen kann, Vorträge halten, sonstige Sachen, die mir ehrlicherweise auch relativ viel Spaß machen, aber es ist auf jeden Fall nicht langweilig, gerade um diese Zeit, wo man einfach, oder wo ich viele Sachen nachholen kann, für die ich im Sommer keine Zeit habe.
Okay. Guckst du dir eigentlich an, es gibt ja auch das Sport-Events, die sich so neu gründen, auch als Startup, also Ironman ist ja schon ein bisschen länger am Start, aber also 4 Freunde von mir machen High Rocks in Hamburg, haben wir gerade drüber gesprochen, es gibt irgendwie Tough Mudder in den USA, Spartan Race und tausende von Sportarten, bist du auch angesprochen, irgendwo mitzumachen oder da irgendwo mitzuinvestieren oder als Testimonial herzuhalten oder so?
Ja, das Problem ist, dass ich ein relativer Fachidiot bin. Das heißt, ich kann schwimmen und Radfahren, schwimmen, laufen, Radfahren sehr gut. Kann auch ein bisschen Wellenreiten und Beachvolleyball spielen, aber wenn ich irgendwie so Crossfit-Aktionen oder auch bei Hyrox, wenn ich mir das, oder Hyrox, wenn ich mir das angucke, da sind schon echt auch ein paar fitte Leute dabei, die eben, das ist eine ganz andere Welt, in der die unterwegs sind. Aber ich finde das einfach cool, weil es Leute motiviert. Ich bin der Meinung, dass Bewegung jedem irgendwie gut tut. Und deswegen finde ich es absolut, absolut cool, wenn solche Sachen ins Leben gerufen werden und Leute sich bewegen.
Okay, alles klar. Männer, also, ihr habt gehört, wer Triathlon macht oder wer cool aussehen möchte, Ryzen ist das Mittel der Wahl. Ja. Und ich hoffe, ihr kriegt das gut hin. Wir werden es verfolgen. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns auch eines Tages wieder. Vielleicht irgendwie im Rahmen vom Festival, haben wir schon drüber gesprochen. Vielleicht irgendwie Ryzen oder vielleicht sogar Jan dabei ist. Mal gucken.
Ja.
Wir drücken euch die Daumen. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Vielen Dank.
Ja, alles klar. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bevor alles vorbei ist, kann ich euch sagen, was ich am Wochenende jetzt gemacht haben werde. Also Futur 2, weil es ist ja schon Sonntag möglicherweise, wenn ihr das hört, oder noch später. Ich werde am Wochenende den Podcast von Finance Forward mit Caroline Gabor gehört haben. Das habe ich mir nicht jetzt vorgenommen. Heute ist nämlich noch Freitag. Und die Caroline Gabor ist eine der Gründerinnen von Yonko, also dem neuen großen Projekt aus Deutschland, das versucht, Check24 und diese Firma aus diesem Segment anzugreifen. Da arbeitet auch ein ganz alter Freund von mir als Co-Geschäftsführer, der Andreas Schröter, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Also ich bin neugierig, was die Kollegen machen. Ich höre in diesen Podcast rein und wer jetzt Bock hat, noch mehr Podcasts zu hören oder demnächst sich was auf seine Merkliste setzen möchte, denkt an den Finance Forward Podcast. Aktuelle Folge mit Caroline Gabor von Yonko.